Deutschlandfunk Interview.
Wir wollen uns am Ende dieser ersten Sendestunde noch einmal mit den Wahlen in den Vereinigten Staaten beschäftigen, allerdings weniger mit den aktuellen Ergebnissen, als vielmehr fragen, wie konnte es eigentlich dazu kommen, beziehungsweise was sagt das über das Volk aus, was die Wähler da gerade gesprochen haben. Das wollen wir mit einem Politikwissenschaftler tun, der sich gut auskennt, der in den Vereinigten Staaten lebt, 1982 in München geboren ist und in Harvard lehrt. Am Telefon ist Jascha Munk und ich sage guten Morgen, Herr Munk.
Schönen guten Morgen.
Wobei, Ihnen muss ich guten Abend sagen, Sie sagen uns guten Morgen. Also am Anfang nur ganz kurz mal die aktuelle Lage. Wie schauen Sie im Moment drauf?
Genau, bei mir ist es noch abends und gefühlsmäßig ist es immer noch Dienstagabend. Ich glaube, das Ende dieser Wahl zeichnet sich sehr, sehr klar ab. Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten werden. Er führt in 4 der Bundesstaaten, wo das Ergebnis noch nicht klar ist. Er muss nur 1 oder 2 von diesen Staaten gewinnen. Aber natürlich aus gutem Grund sind die Medien hier sehr vorsichtig. Haben sie noch nicht offiziell, wie sie es normalerweise tun, Joe Biden zum Gewinner gekürt. Das wird dann hoffentlich morgen oder vielleicht auch übermorgen oder vielleicht auch in 2 Wochen passieren. Aber große Zweifel bestehen nicht mehr.
Kommen wir auf die Lage und die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Dieses Wahlergebnis sagt ja eines, die Spaltung soll jetzt eher als Frage formuliert werden, aber vielleicht doch als direkter Hinweis, die Spaltung, so sieht es aus, ist vertieft worden. Was steckt dahinter?
Jein, also es werden ja auch immer noch zum Beispiel in Bundesstaaten wie Kalifornien Stimmen ausgezählt. Mittlerweile ist Joe Biden 4 Millionen Stimmen vorne. Ich denke, wenn wirklich dann alle Stimmen ausgezählt sind, dann könnten es auch 5 oder sogar 6 Millionen Stimmen sein, die ja vor Donald Trump liegt. Das ist doch ein recht gewaltiger Wahlsieg. Das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass sich die amerikanische Bevölkerung auf eine sehr bestimmte Weise entpolarisiert hat. Und zwar ist es normalerweise in den USA so, dass verschiedene ethnische Gruppen sehr verschieden stimmen. Dass also schwarze Amerikaner oder Amerikaner, die aus Lateinamerika stimmen, viel mehr für die Demokraten stimmen und weiße Amerikaner viel mehr für die Republikaner stimmen. Was wir bei dieser Wahl gesehen haben, ist, dass Joe Biden sehr stark bei weißen Wählern gepunktet hat, viel mehr von ihnen gewonnen hat als vor 4 Jahren und gleichzeitig interessanterweise Donald Trump sehr stark bei Wählern zum Beispiel aus Lateinamerika gepunktet hat. Ich denke, das ist eine Weise, auf die Amerika sich entpolarisiert. Trotzdem klar, es ist kein Erdrutschsieg. Es gibt auf jeden Fall viele Amerikaner, die auch für Donald Trump gestimmt haben.
Auf der anderen Seite, wenn man sich hier die Länder oder die Bundesstaaten anschaut, dann hat man, das Bild läuft hier bei mir im Hintergrund, viel blau im Moment und wenig rot. Wenn man sich dann allerdings die Counties anguckt, also die jeweiligen Bezirke in den Ländern, und wenn man dann fragt, wer hat da gewonnen, dann sieht man quasi eine Landkarte, die überwiegend rot ist. Hat das nur mit dem Stadt-Land-Gefälle zu tun? Ist das immer noch so da oder ist das auch eine zu kurze Beobachtung hier aus der Bundesrepublik?
Nein, natürlich ist es so, dass die Demokraten in städtischen Regionen viel besser abschneiden als auf dem Land. Aber auch das hat sich in den letzten 4 Jahren ein bisschen relativiert. Donald Trump ist immer noch auf dem Land stärker, Joe Biden ist immer noch in der Stadt stärker. Aber die Vororte haben sich Richtung Demokraten bewegt. Und auch in den ländlichen Gebieten scheint, und das ist noch ein bisschen vorläufig, scheint Joe Biden relativ besser abgeschnitten zu haben als vor 4 Jahren.
Kommen wir nochmal auf die Grundfrage. Sie haben sich ja stark auch mit Populismus und mit populistischen Politikansätzen beschäftigt. Der ein oder andere Kollege bezeichnet Sie bezogen auf die Demokratie als den Propheten des Unterganges. Herr Munk, weiß jetzt gar nicht, ob das ein Kompliment oder was das ist. Jedenfalls haben Sie da stark gearbeitet. Kommen wir nochmal auf die Ursachen für diesen Populismus, den wir übrigens ja nicht nur in den Vereinigten Staaten sehen. Was beobachten Sie da?
Also zuerst einmal, bevor wir zu den Ursachen kommen, möchte ich etwas dazu sagen, wie gefährlich dieser Populismus ist. Denn ich habe das Gefühl, ich bin momentan viel optimistischer als viele meiner Kollegen in den Politikwissenschaften. Und das ist für mich eine neue Erfahrung. Denn vor 4 oder 5 Jahren war ich viel pessimistischer. Das hat aber, glaube ich, eine Kohärenz. Der Populismus, ob er in Form von Donald Trump in den USA kommt oder in Form von Viktor Orban in Ungarn, von Hugo Chavez in Venezuela, ist eine sehr mächtige und sehr gefährliche Entwicklung für die Demokratie. Und ich denke, wir befinden uns in einem langjährigen Kampf mit diesem Phänomen. Es war nie realistisch, dass wir das in einer Wahl vollkommen verbannen können. Und übrigens gewinnen die meisten Populisten auf der Welt relativ einfach ihre Wiederwahl. So, das ist die pessimistische Aussage. Mein Optimismus kommt dann daher, dass ich glaube, das, was wir hier in den letzten Tagen in den USA erlebt haben, ist der größte Etappensieg gegen den Populismus, den wir bisher zu verzeichnen haben. Und ich denke, das sollten wir durchaus auch feiern. Das sollten wir uns durchaus auch freuen können, obwohl es sicherlich verfrüht wäre, jetzt den endgültigen Sieg zu erklären.
Sie haben irgendwo mal geschrieben, wenn ich das richtig nachgelesen habe, dass die Populisten ja gelegentlich recht haben in ihren Analysen, dass sie allerdings danach nicht liefern. Das war der Hinweis, den Sie dann auch gegeben haben. Wenn Sie recht haben mit der einen oder anderen Analyse, was ja im Zweifel nicht zu bestreiten ist, weil Probleme sind ja in vielen unserer Gesellschaften da, wirtschaftliche Probleme, Probleme der Identität, was muss denn sozusagen die andere, die ernsthafte Form der Politik, die versucht, Probleme zu lösen und nicht nur Schlagworte anzubieten, was muss die denn lernen oder müsste die lernen?
Genau, also ein Grund, es gibt verschiedene Gründe für das Erstarken des Populismus und das sind langjährige strukturelle Gründe. Aber ein Grund, wie Sie es gerade angesprochen haben, ist sicherlich wirtschaftlich. In den USA hat sich von 1935 bis 1960 der Lebensstandard des durchschnittlichen Amerikaners verdoppelt. Von 1960 bis 1985 noch einmal verdoppelt. Und seit 1985 hat er sich überhaupt nicht mehr verbessert. Sodass Amerikaner heute nicht mehr wie früher das Gefühl haben, dass die Zukunft besser wird, sondern sie haben Angst, dass es ihren Kindern vielleicht noch schlechter gehen wird als ihnen selber. Donald Trump hat das sehr stark angesprochen, hat gesagt, wir sind hier nicht mehr dabei, Fortschritte zu machen. Viele Amerikaner sind von diesem Fortschritt ausgeschlossen. Die Ursachenanalyse ist durchaus richtig, aber wie wir gesehen haben, hat er selber in den letzten 4 Jahren die großen Firmen bevorzugt, sehr wenig für durchschnittliche Amerikaner getan und sich auf die eine oder andere Weise auch noch selber bereichert. Das ist also keine wirkliche Lösung. Aber natürlich, wenn wir dafür sorgen wollen, dass ähnliche Populisten wie Donald Trump in der Zukunft nicht ähnlichen Zuspruch erfahren werden, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Durchschnittsamerikaner sich wieder sagt, mir geht es besser, als es meinen Eltern ging und meinen Kindern wird es noch einmal besser gehen.
Die Kombination aus Demokratie und Bildung, das führte zu einem Aufstiegsversprechen, was wir auch gerade in Europa natürlich gesehen haben und Sie haben es gerade beschrieben. Ist das am Ende wichtiger als so kulturelle Fragen oder Fragen der Identität oder gehört beides zusammen?
Nein, die kulturelle Frage ist sehr, sehr wichtig und gerade diese Frage der Bildung. Ich gehöre als Uniprofessor zu dem, was man in den USA gerne Coastal Elites nennt, also die Ostküstenelite oder auch die Westküstenelite. Und ich bin erstaunt darüber, wie wenig Kontakt ich und viele andere Menschen in meinem Milieu zu Durchschnittsamerikanern haben und wie schnell wir dann auch über sie Gericht ziehen, wie schnell wir sie verachten, wie schnell wir auf sie ein bisschen herunterschauen. Und viel der Energie, die ein Donald Trump gehabt hat in den USA und die auch seine Nachfolger haben werden, kommt genau aus diesem Gefühl, ihr nehmt uns ja sowieso nicht ernst, ihr verachtet uns, warum sollen wir euch vertrauen? Und da glaube ich, wäre die richtige Lektion aus den letzten 4 Jahren, dass wir uns auch ein bisschen in den Spiegel schauen.